Antje, Telefon.
Ja, ich gehe ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Stunde Horror, einer wirklich sehr, sehr vollen Stunde Horror, denn wenn ihr uns pünktlich zum Release-Tag hört, dann werdet ihr merken, dass wir ein bisschen früher dran sind. Das haben wir uns extra so überlegt, damit ihr perfekt zum Halloween-Fest am 31. Oktober unsere neue Folge bereits hören könnt. Und Thilo, wir haben rückwirkend betrachtet einen sehr, sehr vollen Horrormonat gehabt, also für Leute, die wirklich an Halloween auch sagen wir, wie nennen sie es, den Schocktober zelebrieren wir. Da war viel zum Zelebrieren.
Ja, man hat das Gefühl, dass sich auch die Industrie da jetzt so drauf versteift, dass jetzt der Oktober der Horrormonat ist, was uns jetzt im Großen und Ganzen auch nur wirklich am Output dann auffällt, weil wir befassen uns ja wirklich das ganze Jahr damit, muss man sagen. Und das ja auch mit Freuden.
Das ist wahr. Und wir haben überlegt, der smootheste Übergang von der letzten Folge zu dieser Folge ist eigentlich, wenn wir nach unserem Rückblick über die krassesten Horrorfilmerlebnisse der letzten 10 Jahre, in der unter anderem auch Smile dabei war, in dieser Folge direkt anfangen mit Smile 2. Denn der ist im Oktober gestartet, ist der erfolgreichste Horrorfilmstart in Deutschland aus diesem Jahr bisher. Wer weiß, was da noch kommt. Und hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen und hat jetzt schon sein Einspiel des ersten Teils überholt.
I need you to listen to me. Something really bad happened. You remember Louis Fregoli?
From high school?
I went to his apartment. But when I showed up, he was smiling at me.
Und jetzt wüsste ich gern, wir haben nicht im Vorfeld drüber gesprochen. Stimmst du ein in diese Lobhudelei?
Das ist das Enttäuschende für mich. Ich stimme leider nicht ein. Nee.
Ach, schade.
Nee.
Aber warum denn nicht?
Nee, also mich hat's nicht erreicht. Also ich finde sowieso, dass der Film ein Spannungsproblem hat, weil der eigentliche Clou, also die Auflösung, die ja auch schon nicht so genial war am Ende des ersten Teils, ja jetzt schon feststeht. Also wir wissen ja im Prinzip schon, spoilern wir jetzt hier eigentlich?
Ja, oder? Ich würde sagen schon. Also wer den Film nicht gesehen hat und noch unbefleckt in den Kinofilm gehen möchte, der sollte dann jetzt vielleicht ein bisschen weiter skippen.
Ja, genau, weil indem wir ja jetzt über den zweiten reden und den ersten mit einbeziehen, was ja auch mit meiner Enttäuschung zu tun hat. Enttäuschung ist das falsche Wort, weil ich dachte von Anfang an schon, das Konzept ist nicht ganz stimmig. Denn wir wissen ja im Prinzip den Clou am Ende. Und deswegen guckt man sich das jetzt halt so an. Und ich finde auch im Rahmen dessen ist es ganz unterhaltsam. Also ich finde den Film jetzt nicht komplett scheiße, auf gar keinen Fall. Ich finde ihn eher so mittel, weil ich finde es nicht so gruselig wie in Teil 1. Ich finde, er hat wirklich ein paar visuelle Highlights. Ich finde aber auch die visuellen Highlights sollen dann so ein bisschen Strecke machen, ist auch falsch, weil er geht 2 Stunden und dieses Strecke machen wäre gar nicht so nötig gewesen. Aber er verliert sich im visuellen Brimbamborium, um das innerliche Defizit drumherum zu schiffen. Dann habe ich den Film auf Englisch gesehen und er fing an, ab spätestens 90 Minuten mich wahnsinnig zu nerven, weil pro Minute 5-mal Fuck gesagt wird und immer wieder dieselben Situationen vorkommen. Also wirklich, ich habe keine Lust, irgendwann in ihr leidendes Gesicht zu sehen, zum 100. Mal, wie sie nachts in ihre Wohnung kommt, irgendwelche Horrorszenarien angetäuscht werden, die dann aber natürlich immer stets wieder sich in Illusionen verlieren und nicht die Realität abbilden. Und dann, fuck, fuck, dann fährt sie im Auto, fuck, oh Gott, fuck, fuck, oh no, fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Irgendwann dachte ich halt, ich trinke jetzt immer einen Schnaps, wenn sie fuck sagt. Und dann bin ich hier gleich klinisch tot, wenn ich einen Film, der Abspann rollt. Es hat mich so genervt am Ende. Ich fand das Finale dann, also das Vorfinale, nicht das auf der Bühne, auch nervig, dass sie dann da rausfährt. Das ist dann auch wieder eine Illusion. Also andere Filme schaffen es mit weniger, mehr Horror, sagen wir mal, Schwerelosigkeit zu erzeugen als das ewige. Was ich positiv sagen kann, ist, dass die Highlights im Film, zum Beispiel, wo diese ganze Horde von Grinsern da in der Bude steht, das fand ich auch nicht gruselig, aber zumindest visuell interessant. Und davon hat der Film definitiv ein paar Sachen. Also hat auf jeden Fall ein paar Höhepunkte. Und insgesamt komme ich so zu dem Schluss, dass ich sage, ja, kann man mal gucken, auf jeden Fall. So ist in dem Fall zu lang. Und du weißt, das Argument kommt von mir ja selten, weil ich einfach gerne gucke, Filme gucke, die auch lang sind. Und ich verliere mich gerne im Kinosaal. Und ich habe mit Länge gar kein Problem. Ich fand nur hier, dass der Film sich endlos oft wiederholt in dem immer gleichen. Sie trinkt Wasser, nochmal Wasser, nochmal Wasser, nochmal Wasser, nochmal. Sie guckt wieder ins Dunkle, wieder ins Dunkle, wieder ins Dunkle. Sie guckt aus dem Fenster, 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 Fenster. Sie fährt mit dem Auto, 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 Auto. Sie geht auf die Bühne, Bühne, Bühne. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, mach doch mal was. Aber ich weiß, du fandst den Film ganz toll, ne?
Na, ganz toll würde ich jetzt nicht sagen. Er hat bei mir auf jeden Fall nicht das ausgelöst, was Teil 1 ausgelöst hat. Ich wiederhole nochmal, habe ich auch in der letzten Folge erzählt. Ich hatte den Film im Kino gesehen, musste nach dem Kino direkt zu einer Essensverabredung, bin dann vom Kino durch die Hamburger Innenstadt zu eben jedem Lokal gegangen und konnte in dieser Zeit niemandem ins Gesicht gucken, weil ich Angst hatte, dass die mich angrinsen. Also so sehr hatte ich damals dieses Feeling von Smile verinnerlicht und war halt wirklich. Der hat mich wirklich geschockt und ich muss auch sagen, ich habe den jetzt neulich nochmal geguckt. Ich finde, dass der immer noch richtig toll funktioniert, dass der eine gute Atmosphäre hat. Ich habe danach dann doch schon Leuten ins Auge gucken können. Also, dass der mich wirklich so markerschüttert hat, ist jetzt wirklich nur nach dem ersten Mal passiert. Aber für mich ist das wirklich ein guter Horrorfilm. Und Teil 2 ist natürlich wesentlich größer. Der ist ja wesentlich spektakulärer. Also der fährt ja total dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip, was ja viele Sequels generell haben. Und in der Regel ist man sich ja einig, das muss nicht immer passen. Also ich sag schon, es gibt Filme, wo ich sage, da liegt bei einer Fortsetzung schon nahe, dass man einfach noch krasser wird. Wir werden später zu einem Film kommen, wo ich auch sagen muss, da hat mich der dritte Teil längst nicht so schockiert wie der zweite. Was es wohl sein wird, ihr da draußen werdet es bestimmt nicht wissen.
Passt in dem Fall sogar.
Genau. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen John Wick angucke, ne, da will ich ja irgendwie auch, da denke ich mir auch, ey, ihr müsst das aber schon toppen, was ihr in Teil 3 gemacht habt oder in Teil 4. Genauso wie bei eben jenem, ich kann es ja verraten, Terrifier, wo ich mir auch denke, eigentlich ist die Reihe schon dafür prädestiniert, dass die immer krasser wird. Und das habe ich halt bei Smile zunächst nie wirklich gesehen. Ich dachte, der funktioniert in so einem intimen Rahmen, mit so einer intimen Idee und mit dieser einen Frau, die halt geistig immer weiter abdriftet in diesen Wahnsinn. Und wie soll das denn jetzt auf so einer großen Bühne im wahrsten Sinne des Wortes funktionieren? Für mich hat es das, weil ich diesen ganzen Aspekt mit ihr als nicht nur von diesem Fluch gebeutelte, sondern auch mit ihrem Schicksal, ihrer Vergangenheit und ihrem ganzen Leben so sehr hadernde Frau so spannend fand. Also der Film hätte für mich auch funktioniert ohne die Horrorelemente, sondern einfach als Porträt einer Frau, die im Rampenlicht steht, an die ganz viele Leute ganz viele Anforderungen stellen, die sie aber null erfüllen kann. Und dann kommt eben auch noch dieser Horror dazu, der, wie ich finde, teilweise großartig bebildert ist. Also du hast schon diese Szene genannt mit diesen ganz vielen Tänzerinnen und Tänzern, die sich dann so auf so surrealistische Weise formieren, dann plötzlich vor ihr stehen, alle mit diesem Grinsen im Gesicht. Ich geb dir recht. Ich hätte auch diesen vermehrten Fake-Jumpscares nicht zwingend gebraucht, wo man dann halt im Nachhinein erfährt, ah, okay, das ist ein Traum oder das ist eine Illusion. Aber trotzdem hat das für mich auch dazu beigetragen, dass ich bei ihrem Wahnsinn so mitgegangen bin. Und dass ich auch selber irgendwann, je mehr ich eingestiegen bin, desto mehr bin ich auch beim Zuschauen diesem Wahn verfallen und war immer unsicherer, was jetzt echt ist und was nicht. Und das hat für mich alles sehr gut funktioniert. Ich fand ihn auch einen Tick zu lang. Auch wenn ich gestehen muss, dass ich nicht zwingend weiß, was ich rausgeschnitten hätte. Wo ich finde, dass der Film hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, ist bei dieser Stalker-Thematik. Mhm. Also als sie diesen Stalker aufs Parkett führen, der dann ja offenbar nicht Illusion ist, sondern der einfach wirklich grinsend auf sie zuläuft und einfach wirklich ein geisteskranker Fan ist. In dem Moment habe ich gedacht, das hättet ihr noch mehr verfolgen müssen, weil das wäre noch mal die reale Bedrohung dieser Frau, wo man noch weniger dann gewusst hätte, okay, ist da dann jetzt halt eine irdische Bedrohung oder ist da eine außerweltliche Bedrohung? Und dass man den dann so schnell wieder fallen gelassen hat, finde ich ein bisschen schade. Und wo ich dir auch zustimme, es ist natürlich schon das penetranteste Product Placement des Jahres mit diesem Fosswasser, das muss man schon sagen. Also da stand ja wirklich in jedem Raum, egal ob im Krankenhaus, egal ob bei der Managerin, egal ob in ihrer Garderobe, überall standen Kühlschränke nur mit diesem Wasser. Und ich muss sagen, ich finde es fast niedlich, dass es nur Wasser ist, aber trotzdem war es so penetrant, dass ich da auch sagen muss, das fand ich irgendwann schon störend. Aber so im Großen und Ganzen mochte ich den wirklich gern. Der hat bei mir auch wieder viel hinterlassen, so als schauriges Gefühl.
Das mit dem Wasser ist für mich nicht so schlimm wegen dem Product Placement. Ich fand es inhaltlich dann irgendwann so, jetzt weiß ich es aber auch wirklich, wenn sie zum 6., 7., 8. Mal eine Pulle weghaut, dass sie das als Kompensation braucht. Ja, also ich fand gut an dem Film definitiv, dass es in diesem, sagen wir mal, Glamour, in dieser Glamour-Welt spielte und so ein bisschen sie als Star, dass es einfach was ganz anderes war als die Welt einer Psychiaterin. Wie, war es eine Psychiaterin? Ja, im ersten Teil, die Tochter von Kevin Bacon, ja. Und deswegen hatte das natürlich auch ein paar schöne Schauwerte und man kann auch nicht sagen, jetzt Teil 2 ist genauso wie der erste. Nö, ist er nicht. Und was ich rausschneiden würde, das wüsste ich in dem Fall halt ganz genau. Einfach, sagen wir mal, 20 Minuten, wie sie in ihrer Wohnung Wasser trinkt und irgendwo in irgendwelche Ecken guckt und sagt, oh fuck. Also das wiederholt sich so schmerzhaft. Ja, und dass man dem Film einfach dann gar nichts mehr glauben kann. Ich finde das, ach, ist das jetzt eine Illusion? Ist es echt? Fährt sie da jetzt hin oder nicht? Irgendwann ist es dann auch egal, weil er sich da auch gar nicht findet, der Film. Also das ist, es bleibt alles so in der Waage. Insgesamt ist es unterhaltsam. Ich glaube wirklich, dass es kürzer den Film besser gemacht hätte in dem Fall. Ja, er bietet nicht viel Neues. Aber die Stalker-Sache war, die war gut auf jeden Fall. Das fand ich nämlich auch. Und da hätte ich gerne auch irgendwie noch eine Fortführung gesehen. Also der hat gute Ansätze. Was ich gar nicht verstehe, ist, warum es so brutal sein muss. Jetzt, oh, der erste Smile ab 18. Ja, aber in dem Fall, warum? Bei Terrifier gehört es zum Konzept. Okay. Aber bei Smile, subtiler Horror funktioniert doch nicht dadurch, dass sich einer so einen Unterkiefer rausreißt. Ich habe es einfach nicht verstanden.
Muss ich dir auch zustimmen.
Dann ist der Film ab 18 und du willst doch das Publikum. Ich meine, Horrorfilme werden doch wirklich, ehrlich gesagt, für Teenies gemacht und 16-jährige Jungs und Mädels, die dann da rumkreischen. Warum verbaue ich mir in so einem Film, wo es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, meine Freigabe, oder denke ich jetzt so industriell, warum versaue ich mir die Freigabe mit solchen extremen Szenen? Also ehrlich gesagt, vielleicht denke ich auch zu schematisch, aber ich erwarte von einem Film wie Smile sowas nicht. Der hat die Stärken ganz woanders und das hat er im ersten deutlich stärkeren Teil meiner Meinung nach auch gezeigt. Und jetzt wird da irgendwie so, weil es allgemein, ja, da kommen wir auch später noch zu, warum solche extremen Bilder möglicherweise heutzutage wieder so viel Anklang finden. Aber da hat er für mich dann irgendwie kein Plus geboten. Das brauche ich da einfach nicht.
Ja, also ich glaube, diese Brutalität, vielleicht ist die auch ein Stück weit auf den Hype von Terrifier zurückzuführen, ja, weil man merkt, okay, aktuell brutale Filme ziehen wieder. Für den deutschen Markt ist das natürlich ärgerlich mit einer FSK 18, muss man einfach aus wirtschaftlicher Sicht ganz klar sagen.
Ja.
Weil ich glaube, für einen Film wie Smile, diese Kombination ein Film wie Smile ist für die Altersgruppe zwischen 16 und 18, da ist die Altersgruppe einfach sehr, sehr wichtig. Andererseits könnte man ja auch sagen, die Leute, die Smile damals mochten und damals diese Teenie Mutproben-Sachen gemacht haben, die sind ja jetzt mit dem Film auch erwachsen geworden. Ja, also, aber naja, also Wenn ich da, also welche Szene ich wirklich am beeindruckendsten fand, die mich am meisten erschüttert, war die mit dem, mit dieser Gewichtsscheibe, ganz am Anfang direkt. Das fand ich wirklich sehr schockierend. Und ansonsten war die Gewalt für mich eher, die war da, die hat bei mir aber nichts ausgelöst.
Ja, aber auch der Anfang mit diesem Visuellen, dass er die Kamera immer auf den Kopf dreht und so. Das
aber das macht er ja schon in Teil 1,
ja,
so dieses Desillusionierende.
Aber da hast du wohl recht, aber hier ist es wirklich mit dem ganzen anderen Bombast, verschmilzt das so in Kameraspielereien, wo ich so denke, ja gut, das Leben der Person wird dann auf den Kopf gestellt, irgendwie okay, aber das ist ja direkt am Anfang dann auch. Also so richtig konsequent ist es dann nicht und dann ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, immer so, ja, jetzt muss irgendwie gerade was im Bild passieren, weil inhaltlich haben wir einfach nur eine Totale einer Stadt. Also drehen wir das auf den Kopf, dann ist es wenigstens irgendwas anderes. Das fand ich immer so ein bisschen oberflächlich und ablenkend. Naja, es ist, was
also
es ist.
Also fassen wir zusammen.
Kann man gucken, sag ich.
Wollte ich gerade sagen. Also von dir aus kann man gucken,
ja,
von
ja,
mir
ja.
aus, ich sag, Horrorfans sollten da auf jeden Fall schon reingucken.
Kommt drauf an, wie alt die Horrorfans sind. Wenn die Horrorfans 18 sind, auf jeden Fall gucken. Wenn die Horrorfans über 40 sind, naja.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Und wo wir gerade bei zweiten Teilen sind, wir gehen jetzt noch mal einen Tick weiter zurück in diesem Jahr. Denn du hast einen Film nachgeholt, von dem ich ja sehr, sehr begeistert war. Er passt vielleicht nicht zu 100% tonal in unseren Podcast, aber auf jeden Fall von den Effekten und auch letzten Endes von der Thematik. Aber er ist dann schon eher Komödie als Horror. Trotzdem, letzten Endes basiert er auch auf einem Klassiker. Da kann man dann immer, ich meine, es geht um Untote, es geht um das Afterlife, es geht um Dämonen. Also komm, wie fandest du denn Beetlejuice 2?
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I need you to help me save my daughter. But how do I know that you're gonna keep your word?
I swear on my dead mother's soul. Yes. Bob, you and the boys stand guard. Nobody gets through.
Hat mich begeistert.
Ja, oder?
Und absurderweise, ich weiß, ich bin vielleicht auch einer von diesen Perversen, wo alle sagen, warum guckt der Terrifier? Ich finde, dass Beetlejuice viel näher an Terrifier 3 ist als Smile. Weil Beetlejuice ist die Kinderversion davon. Das ist einfach ein bunter Reigen von Wahnsinn. Was ich, also ich brauchte eine Viertelstunde, um in den Film reinzukommen, was man so ein bisschen zumindest am Anfang als Nachteil auslegen kann, ist, er sehr viele verschiedene Spielorte hat und Locations und Figuren, so dass es, ich finde, in den ersten 20 Minuten bildet der Film noch nicht so eine richtige Einheit. Aber dann kommt man da rein und dann ist es sehr bunt und verrückt und bizarr. Und ich finde, der passt gut zu Halloween, weil der hat schöne Effekte, der hat dann wieder diesen Schrumpfkopf. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich dachte mir, würde man so eine Figur wie diesen Bob, diesen Schrumpfkopf heutzutage noch einbauen? Ja, vielleicht bei Terrifier, aber eben nicht im jugendfreien Gruselfilm, weißt du?
Mhm,
und
ja.
Ich finde, alle haben mega Spaß. Ich war schon immer Monica Bellucci-Fan und deswegen komme ich auch da auf meine Kosten. Ich war immer Fan von Boris Karloff und wenn Monica Bellucci dann auch noch so eine Art Frankensteins Braut spielt, finde ich das natürlich noch toller. Dann finde ich es auch toll, dass Winona Ryder, obwohl sie gar nicht so viele Film-Hits hatte die letzten Jahre, wieder dann da mitspielt. Und dann das ältere Ich von sich selbst und ihre Mutter. Und das ist dann irgendwo so ein Familientreffen. Halloween-Spaß, viele Effekte, die, sagen wir mal, zur Zeit vom ersten Beetlejuice noch so eine Freigabe ab 16 rausgeholt hätten, würde ich sagen.
Auf jeden
also
Fall,
das
ja.
Muss man nämlich sagen, so haben sich die Zeiten nämlich geändert. Und damit will ich nicht sagen, ihr könnt da mit euren Kindern reingehen, wenn die Kinder jetzt nicht total schreckhaft sind. Es ist so. Aber die 80er waren da strenger. Ich habe auch den ersten Beetlejuice damals im Kino gesehen und den sehr gemocht. Einfach aufgrund seines Quatschsinns. Ja, natürlich war der erste kompakt, so ist das eben bei ersten Filmen und eigentlich auch auserzählt, aber als Legacy-Sequel fand ich den super gelungen und auch wenn es hier gar nicht reinpasst, ich finde Beverly Hills Cop 4 und Beetlejuice sind mit die besten Legacy-Sequels, die ich je gesehen habe Und da sage ich auch, weil ich Beverly Hills Cop 1 damals im Kino gesehen habe und unglaublich super fand, ich finde, dass der Neue da wahnsinnig nah rankommt an die Tonalität, mit ein paar Abstrichen, klar, wissen wir alle. Und das ist jetzt dem Beetlejuice auch gelungen. Also ich habe dritte Reihe gesessen im Kino und war wirklich bestens zufrieden. Ersten 20 Minuten war ich noch nicht so sicher. Da dachte ich, findet der seine Linie? Kommt der da rein in die Spur? Und dann lief's.
Ja, also ich muss auch sagen, ich mochte den sehr, sehr gern. Vor allen Dingen, wir haben ja schon gesagt, Legacy Sequel. Aber ich finde, dass der Film es geschafft hat, eine eigene Identität aufzubauen. Also damit meine ich eben nicht, dass der sich nur auf seine, also ich meine damit, dass der sich eben nicht nur auf seinen nostalgischen Wert verlässt. Das hat man ja auch bei vielen Filmen, diesen Legacy-Sequels, dass die nur darüber funktionieren oder glauben zu funktionieren, dass die Fans von den früheren Teilen, worauf das basiert, dass sie die abholen. Und dass sie wissen, okay, wir müssen in der aktuellen Zeit natürlich irgendwie auch diesen Staffelstab weitergeben, wo das, finde ich, auch ganz gut gelungen ist. Den habe ich jetzt nämlich kürzlich noch mal gesehen, ist bei Ghostbusters Afterlife. Da fand ich auch, dass das ganz gut funktioniert hat. Aber wenn ich mir sowas anschaue wie den dritten Teil von Jurassic World beispielsweise, da denke ich mir dann auch, also irgendwie nur weil ihr auf die Nostalgie-Schiene baut und so gut wie er gemacht war, ich finde, das trifft auch auf Top Gun Maverick beispielsweise zu. Also der hat, finde ich, nur deshalb funktioniert, weil er eigentlich 1:1 genau das Gleiche gemacht hat wie das Original. Mhm. Er hat es, finde ich, sogar noch besser gemacht, weil der technische Standard natürlich einfach wesentlich höher war. Und das ist auch ein guter Film. Also da kriegt man wirklich was geboten für sein Geld, wenn man ins Kino geht. Aber der hatte keine eigene Identität. Und hier bei Beetlejuice, diese Dreierkonstellation aus diesen drei Frauen, wie reibungslos das funktioniert, dass wir plötzlich eine Jenna Ortega da drin haben, die jüngere Generation abholt, ohne dass es die ganze Zeit irgendwelche augenzwinkernden, na, erinnert ihr euch noch an Teil 1, Momente braucht. Das finde ich wirklich einfach so absolut reibungslos und so richtig schön. Und der hat so gute Laune gemacht. Also ist einer der Filme in diesem Jahr, aus denen ich am zufriedensten rausgegangen bin, weil ich einfach so eine positive Zeit hatte. Und der ist auch, abgesehen davon, dass natürlich Beetlejuice selber eine sehr zynische und böse Figur ist, ist der Film drumherum überhaupt nicht zynisch oder ironisch. Der nimmt einfach genau das ernst, was er macht. Und das ist total erfrischend. Und ich mochte den wirklich sehr, sehr gern. Wird Ende des Jahres, also können wir jetzt schon sagen, wir würden ihn auch, er dürfte dabei sein in unseren Jahrescharts, oder?
Ich kam auf die Idee, den hier mit reinzunehmen, während ich ihn guckte, weil ich ihn sehr horrormäßig fand. Ja, harmlos, ich weiß, es ist ein Spaß, es ist Fun-Horror, es ist wie eine Halloween-Party für 13-Jährige, ne? Gar keine Frage, aber es ist trotzdem, wir hatten hier schon Filme, die weiter entfernt von Horror waren als der. Also ja. Ich finde, dass der, wie gesagt, wie so eine Halloween-Party funktioniert. Und also eigentlich ist es, genretechnisch ist es Horror pur, würde ich sagen.
Ja.
Klar, auch Comedy-Logo, aber also ich mag das ja. Und die Beleuchtung und die Musik, ach, das war alles schön gemacht. Monica Bellucci natürlich, darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Okay, gut. Kommen wir zum nächsten Sequel und da verlasse ich jetzt meine positive Art beziehungsweise meine positive Einstellung, denn ich fand ihn ganz, ganz furchtbar. Die Rede ist von Der Schacht 2.
Guten Morgen, Nachbarn. Ein neuer Monat im Schacht bricht an.
Einmal täglich kommt die Plattform mit dem Essen an. Wir haben ein paar Minuten Zeit, um zu essen, was wir uns ausgesucht haben.
Ein Essen.
Egal was.
Was ich will.
Dass wir nur das essen, was wir bestellt haben, ist eine Regel, die wir uns selbst gegeben haben.
Wir müssen das Gesetz einhalten. Und zwar immer ohne Ausnahme.
Wenn das Gesetz gebrochen wird, dann sterben Menschen. Verstehst du das?
Der Fortsetzung von, wer hätte es gedacht, Der Schacht 1 war zum Zeitpunkt seiner Erscheinung vor ein paar Jahren das große Ding bei Netflix. Ist ein spanischer Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und erzählt quasi eine ähnliche Geschichte wie damals Snowpiercer oder auch High Rise in einem Gebäude, wird quasi eine Art Klassengesellschaft forciert anhand von der Etage, in der sie wohnen. Und das Ganze angeheizt von einem großen Buffet, das von oben nach unten fährt. Und auf den verschiedenen Etagen kann man sich vorstellen, wer ganz oben wohnt, wo dieses Buffet beginnt, da haben die Leute vollen Zugriff auf die ganze gedeckte Tafel. Und je weiter es runterfährt, desto mehr ist eben schon weggegessen. Dieses Prinzip läuft dann natürlich darauf hinaus, dass für die unten nur die Reste übrig bleiben. Der Gedanke ist aber, dass jeder, der einzieht in diesen Schacht und warum das passiert, wird so gesehen nie so richtig erklärt, was das für eine Art Experiment ist oder was auch immer. Das Prinzip ist aber eigentlich, wenn jeder, der einzieht, darf eine Speise nennen, die er ab sofort regelmäßig essen möchte. Und wenn sich jeder daran halten würde, nur seine Speise zu essen, dann würde dieses Prinzip funktionieren. Hält sich aber keiner dran, also kommt es zu Aufständen, zu Tötungsdelikten. Und ich muss sagen, ich mochte den ersten damals nicht zwingend, weil er so subtil ist. Es war schon eine sehr deutliche Gesellschaftskritik, die auch mit dem Holzhammer kam. Aber ich fand den von der ganzen Machart durchaus spannend anzusehen. Und ich finde der zweite jetzt zum einen, einerseits möchte er das wiederholen, was er in Teil 1 gemacht hat, was auch naheliegt, weil Teil 1 ja so ein Erfolg war. Zum anderen muss ich aber sagen, dass ich das Gefühl habe, sie versuchen da wieder 1000 Fässer aufzumachen, die bei dieser sehr reduzierten Idee überhaupt keinen Platz haben, die überhaupt keinen Sinn machen. Ich habe das Gefühl, der Film verlässt permanent seine Regeln, die er aufstellt. Und irgendwann geht es nur noch um Brutalitäten und auch wirklich harte Splatter-Effekte. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich fand, der hat seine Idee von dieser reduzierten Prämisse hat er verraten, weil er sich plötzlich dachte, hey, ich füge da jetzt noch irgendwie Mysterien dazu, die sich aber auch alle komplett widersprechen und keine sympathische Figur in dem gesamten Film. Und ich fand ihn ganz grässlich. Aber was sagst du denn? Ich glaube, du fandst ihn ein bisschen besser als ich.
Das ist eine gute Frage. Ich habe den geguckt. Und ich, was du gesagt hast, das finde ich jetzt wirklich interessant, weil ich habe mich gefragt, warum er jetzt so schlecht wegkommt. Und was du sagst, erklärt das auch. Ich wollte den noch mehr sacken lassen. Aber es ist wahr. Also erstmal hat er ein ähnliches Problem wie Smile 2, nämlich, dass wir ja die Prämisse und das alles kennen jetzt. Und dann musst du ja entweder noch mehr erzählen oder verraten, was natürlich das Ganze entmystifiziert. Also es ist immer ein schlechter Weg, das in Teil 2 zu machen, wenn man das Ganze erklärt. Das ist aber natürlich möglicherweise ein Grund, überhaupt einen zweiten zu machen. Aber das macht er nicht. Also zeigt er dasselbe nochmal. Genau wie du sagst, mit Figuren, die irgendwie unangenehm sind. Und dann passieren viele Sachen und der Film ist wahnsinnig trist. Also klar, wir reden hier über Horrorfilme und über deprimierende Sachen oft, deprimierendes Kino. Und das ist ja auch der Reiz an diesem Genre oft. Aber der Film hinterlässt nur unfassbare Tristesse. Und auch jetzt nicht irgendwie ein Gewinn an irgendwelchen, sagen wir mal, Subtexten. Außer dass genau, sagen wir mal, nicht weitere Subtexte als eh im ersten schon drinstecken. Dass die Menschheit natürlich egoistisch ist und jeder nur an sich selber. Das haben wir alles im ersten Jahr schon gesehen und erzählt bekommen. Und das kriegen wir im zweiten nochmal serviert mit viel mehr Gewalt. Und es wird nichts weiter erklärt. Es ist, läuft dann so ab und hinterlässt einen eher ratlos, ne?
Ja, ich habe mich halt wirklich gefragt, worauf es irgendwann hinauslaufen sollte, weil auch dann am Ende dieser kurze Hoffnungsschimmer mit dem Kind, also ich fand das alles super anstrengend und hatte halt gar keinen Spaß. Der erste, ja, der ist plakativ und alles, aber der hat in seiner ganzen Art, wie ich finde, noch wirklich das erreicht, was er wollte. Und wen soll dieser Film denn jetzt irgendwie noch abholen?
Das ist, also, ja, das ist auserzählt mit dem ersten. Und ich meine, wir wissen, warum es einen zweiten gibt. Das ist natürlich immer Geld. Und natürlich hat sich der erste wahrscheinlich wahnsinnig super geklickt bei Netflix. Ich meine, das können wir natürlich jedes Mal immer dazu sagen. Deswegen wissen wir natürlich, warum so ein Produkt geschaffen wird. Man braucht auch keine zweite Staffel von Squid Game. Ja, man braucht in Wahrheit auch inhaltlich keinen zweiten Smile. Aber natürlich, klar, es gibt dann eine Industrie, die dahinter, das wisst ihr ja, dass es um Geld geht. Aber wir müssen es ja am Ende gucken. Und wir beurteilen ja nicht irgendwelche Kassenbilanzen in irgendwelchen dicken Büchern, sondern wir beurteilen ja das künstlerische Produkt als solches. Und da muss man einfach sagen, ist das ein überflüssiges Ding, was keinen Spaß macht, hört sich jetzt doof an. Aber wir sehen, wie schlecht die Menschen sind. Das sehen wir im Moment auch tatsächlich immer in den Nachrichten und hören und sehen das in irgendwelchen, was weiß ich was, Internetschwingungen. Ja, deswegen dachte ich so, man guckt sich das an, es zieht einen runter und dann denkt man sich so, ja, wusste ich schon. Ne?
Ja. Eben, das ist es ja, du hast ja keinerlei Mehrwert, du gehst ja komplett ohne irgendeinen Mehrwert daraus. Und dann denke ich mir halt wirklich, warum soll ich das gucken? So.
Ihr könnt es gucken, weil es kostet nichts, wenn ihr Netflix habt.
Genau.
Lasst es einfach mal drauf ankommen. Ich finde eine Sache schon, er ist nicht langweilig. Er ist wirklich nicht langweilig.
Doch, das fand ich, also ja, ich fand schon? Leider auch.
Weil ich immer dachte, was kommt denn jetzt als nächstes? Am Ende stellte ich fest, nichts. Oh, Spoiler. Aber ja.
Ich glaube, da greift so ein bisschen das, was du am Anfang schon gesagt hast, war ein sehr schönes Wort. Er ist halt einfach so trist und er frustriert mich in seiner Tristesse so sehr.
Ja, natürlich.
Und, aber nicht auf eine gute Weise.
Nee, erstmal der Inhalt frustriert und dann auch noch, dass es keinen Nährwert gibt.
Genau.
Und es frustriert halt alles. Und dass der Film nicht gut ist, frustriert einen dann auch noch mal.
Ja, eben, exakt. Alles ist frustrierend in diesem Film.
Ja. Lieber was für bessere Stimmung, lieber Beetlejuice 2 gucken, ganz ehrlich.
Richtig. Und ob der nächste Film eine bessere Stimmung kreiert, kann ich gar nicht so sagen. Auf jeden Fall bin ich dem wiederum deutlich wohler gesinnt. Der ist aktuell noch in den Kinos zu sehen, kommt natürlich demnächst dann auch ins Heimkino, wo er keine Jugendfreigabe erhalten hat. Also wenn man ihn in Deutschland kaufen will, dann nur mit dem Spio-Kennzeichen. Immer wieder schön, hatte ich zuletzt bei The Sadness. Da habe ich auch hier diesen schwarzen Aufkleber auf der Blu-ray. Hat man hier nur noch ganz selten eigentlich. Die Rede ist von In a Violent Nature.
Animals don't get too hung up on reason. They just keep killing.
Einem, Slasher-Film, der zumindest einige Elemente des klassischen Schlitzer-Kinos mit seinen ikonischen Helden aufweist. Ob der Killer in
Soweit ist es schon, Antje, soweit ist es schon.
Ja, genau. Genau, ob der Killer in A Violent Nature tatsächlich in irgendeiner Form einen Ikonenstatus erhalten wird, wage ich zu bezweifeln. Denn was In A Violent Nature macht, ist, einen Film aus der Perspektive des Killers zu erzählen, was ja letzten Endes erstmal dem widerspricht, wenn ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Killer hier einen ikonischen Stellwert beigemessen bekommt mit der Zeit. Aber es geht eben nicht darum, oder der Film erzählt quasi aus der Zeit, die in einem herkömmlichen Slasher, nehmen wir mal als Beispiel Freitag der 13., zwischen den einzelnen Kills passiert. Also normalerweise arbeitest du ja bei einem Slasher als Zuschauer oder Zuschauerin darauf hin, die einzelnen Kills zu sehen. Und das dazwischen ist eigentlich nur
inhaltlicher
Kit quasi.
Ja.
Genau. Und in A Violent Nature geht's um die Phasen zwischen den Kills, weil wir dann nämlich mal wirklich zu Gesicht bekommen, wie ein Killer von einem Teenie-Mord zum nächsten sehr langsam oftmals geht.
In Originallänge
durch den Wald.
Halt.
Genau. Wie er von A nach B kommt, wie er den richtigen Moment für den Kill abwartet. Und ich würde ihn schon in die Kategorie Experimentalfilm, glaube ich, einordnen und auch nicht zwingend empfehlen als klassischen Halloween-Horror-Spaß. Und ausnahmsweise würde ich auch mal sagen, dass dieser Film vor allen Dingen Leute abholen dürfte, die mit dem Slasher-Kino generell schon sehr vertraut sind, weil sie sonst geht, glaube ich, viel an ihnen vorbei. Aber so als Antithese des Slashers und so Aufdröselung, wie ein Slasher funktioniert, muss ich sagen, hat er mir gut gefallen, auch wenn ich mir zwischendurch, aber das wäre dann dem Inhalt zuwidergelaufen, dann doch ein bisschen mehr Tempo gewünscht hätte. Aber per se war das völlig in Ordnung, wie sie es gemacht haben.
Ja, hast du gut zusammengefasst in meinem Sinne, Schön. Wie ich das auch gesehen. Ich wollte dich jetzt nicht so abschätzig loben, aber was soll ich da jetzt noch sagen? Der Film, finde ich, ist im Nachhinein besser, als während man ihn guckt. Ja, während man ihn guckt, denkt man, oh ja Gott, ey, was ist denn hier? Boah, jetzt redet der da wieder 5 Minuten durch den Wald und so. Also das ist wirklich ein Metafilm für Leute, die sich bei dem normalen Slasher langweilen. Dann ist das als filmisches Experiment, das ist eigentlich eine Satire. Das ist eine cineastische Satire auf Slasher-Genre und macht sich darüber auch lustig. Und im Nachhinein ist es doch verdammt witzig. Ich habe manche Szenen dann auch noch 2-mal geguckt. Ja, es ist schön. Es gibt Jumpscares, ne? Hast du das gemerkt? Die Jumpscares muss man schon suchen, weil es ist so, er geht dann einmal ums Haus. Man sieht halt, wie er ums Haus geht. Die Kamera geht hinterher. Dann sieht man Teenies, die gerade irgendwie mit ihren Gedanken woanders sind. Dann bleibt er stehen. Die reden. Dann gucken sie zu ihm hin und dann erschrecken sie sich. Und das ist dann das ist dann so die Szene, so vorher war er nicht da, dann war er weg, dann ist er wieder da. Und wenn man das so ein bisschen sacken lässt, dann ist das schon irgendwie ein lustiger Film. Das ist aber nur ein lustiger Film in der Betrachtung, im Abgleich zu dem Standardgenre, weil während man ihn guckt, denkt man, ja, gut. Und ein Schwachpunkt ist, er bleibt sich nicht so ganz konsequent selber treu. Also er wechselt dann manchmal, also er weidet sich dann ja 1-2 Mal dann auch in diesen Splatter-Inszenierungen, die dann nicht unbedingt einen Mehrwert haben. Also er ist nicht so ganz konsequent. Aber was ich schön fand, es gibt keine Musik, weil wo soll die Spannungsmusik sein? Der Killer hat keine Spannung. Der Killer geht durch die Gegend, haut ein paar Leute weg. Es gibt eigentlich eine schöne Slasher-Story. Ich finde geil, dass der Film irgendwann endet und aber noch weiterläuft. Das heißt, der Slasher-Film endet. Wir spoilen hier, ne? Oder spoilen wir hier nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt ja das Finale. Sie hinterlegt dieses Kettchen und er ist damit ja sozusagen befriedet dann. Und trotzdem läuft der Film jetzt praktisch so, als wenn man die Kamera länger laufen lassen würde. Läuft einfach länger und man sieht, wie sie hierhin kommt und sich dann noch diese Story von der Frau anhört. Am Ende gibt es noch diese Vortäuschung, dieses Texas Chainsaw, weil natürlich alle, die diesen Film jetzt im Idealfall gutieren, Texas Chainsaw Massacre auswendig kennen, denkst du, jetzt kommt er nochmal, aber nein, es ist dann einfach nur so, kurz mal anhalten und weiterfahren. Also ich war erst sehr ratlos und war dem Film auch nicht positiv gestimmt, fand's dann aber doch ganz lustig eigentlich. Ich finde auch geil, dass er irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da den Sinn verfehlt habe, aber er nimmt doch einmal diese Leiche mit von dem Typen, den er gekillt hat, nimmt ihn mit in dieses Museum und haut dann die Leiche in die Scheibe. Wo man jetzt in dem Film denkt, warum nimmt er denn die Leiche überhaupt mit? Das macht ja gar keinen Sinn. Und das wäre ja umgekehrt, wäre es ja so inszeniert, man hätte die Leiche gefunden im Museum und damit wäre die Scheibe. Dann hätte man sich diese Frage ja gar nicht unbedingt gestellt. Aber indem du das natürlich jetzt so in dem Film siehst, dass er einfach diesen toten Körper mitschleppt, denkst du, was soll denn die Scheiße, ne? Ja, und so entlarvt er das Slasher-Genre eigentlich doch ganz gekonnt, finde ich. Aber
da hast du recht. Also was das Ende angeht, bin ich leider auch irgendwie unzufrieden. Also ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben, auch insbesondere an eine insbesondere als Hommage gedacht, völlig fein per se. Aber irgendwie verrät er doch dann sein Konzept. Es hat so ein bisschen was von, die trauen den Leuten nicht zu, den Film bis zu Ende in so einer experimentellen Art und Weise zu verfolgen. Also als ob man sich gedacht hätte, die brauchen aber unbedingt noch ein klassisches Horrorfilmende. Und das sehe ich halt nicht. Ich glaube, wer sich eine Weile in Nature anschaut und da involviert ist emotional und vom Kopf her, den Leuten kann man auch zutrauen, dass sie auch ein experimentelles Ende schlucken, meiner Ansicht nach. Aber letzten Endes, ja, also auf jeden Fall eine spannende Sache und das kann man oder können wir hier auch nur generell selten sagen, ein Film, den man so ja, schwer mit einem anderen Film vergleichen kann. Natürlich, wir wissen, wo er herkommt. Wir wissen, dass er eine Hommage an die Slasher ist, dass er nur deshalb existiert, weil es diese Slasher gibt, die nach ihren eigenen Regeln spielen. Aber trotzdem, diese Art Film, finde ich, gibt es so sonst nicht. Wird mir jetzt spontan nicht einfallen, wann wir sowas mal gesehen hätten.
Nein, ganz genau. Und das hat er jetzt gemein mit, ich sag's jetzt zum dritten Mal, mit Smile, mit Schacht und mit In a Violent Nature 2, der möglicherweise kommt. Dieser Film wird relativ überflüssig sein. Weil mit diesem ersten Teil oder mit diesem Film ist das eigentlich alles erzählt. Und eine Fortsetzung dazu, ich weiß jetzt nicht, ob die kommt, aber ich könnte es mir gut vorstellen, weil er lief jetzt dann doch ganz gut, auch im Kino auf kleiner Flamme, haben sie den ja, glaube ich, gestartet in den USA und da lief der ja ganz ordentlich, gemessen am Genre und er wurde auf Sundance gezeigt und er hat so eine Anerkennung als Independent-Film. Insofern kann das natürlich sein, dass sie dieser Versuchung nicht widerstehen, aber ich sehe jetzt im Moment noch nicht so richtig, was das für einen Mehrwert haben soll. Es sei denn, man macht das vielleicht mal mit einem Geisterfilm. Was macht der Geist eigentlich? Was macht eigentlich Samara aus The Ring, wenn sie nicht gerade aus dem Brunnen kommt? Sitzt sie dann die ganze Zeit im Wasser und wartet, bis einer mal wieder ein Tape reinschiebt und so? Also man kann das natürlich jetzt expandieren, ne?
Finde ich eigentlich, muss ich sagen, eine sehr schöne Idee, zu sagen, man macht das eben mit verschiedenen Subgenres. Ja. Eigentlich ganz nett. Würde ich so sagen.
Was macht Leatherface den ganzen Tag, ja? Wenn er einfach satt ist, wenn er zu Hause auf der Farm sitzt, der Opa am Dachboden schläft, ja, der bekloppte Hitchhiker irgendwie an der Tanke sitzt, was macht Leatherface dann? Guckt der Fernsehen, ne? Wobei das wahrscheinlich sehr ähnlich wäre zu In a Violent Nature.
Ja, weil wir uns ja schon einig sind darin, dass In a Violent Nature am meisten von Jason aus der Freitag der 13. Reihe inspiriert ist, oder? Also total. Natürlich wird der Name nie genannt. Und hier geht's ja eben auch um so ein Amulett. Das ist ja doch bei den bei den Jason-Filmen ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich glaube, so von der ganzen, von den Bildern her und auch von der Erscheinung des Killers her, ist man, glaube ich, am ehesten noch bei Jason.
Ja, total, genau. Total. Und wird ja auch so angedeutet, auch sein Gesundheitszustand und das Gesicht und also auch, dass die Maske mal. Es gibt viele Friday the 13th Anspielungen, möchte ich es mal nennen.
Ja.
Es ist so ein bisschen Jasons Seite, Jasons Blickwinkel. Ja.
Genau, also es ist ja auch so, das fand ich, oder habe ich mal, oder wenn man sich die, insbesondere den ersten Freitag der 13. Film anschaut, dann ist es ja schon so, dass Jason auch immer verstanden werden kann als so Inkarnation der Natur, die sich gegen den Menschen richtet. Also wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, immer wenn Jason kommt, schlägt das Wetter um und dann wird's plötzlich windig und so weiter. Und der Film jetzt heißt ja In a Violent Nature, also wenn man den Killer irgendwie betrachtet als Personifizierung der Launen der Natur quasi, dann passt das ja selbst vom Filmtitel wieder. Also ich finde das alles, es ist ein Film, der mehr darüber funktioniert, was man, wie du schon sagst, was man sich im Nachhinein für Gedanken um ihn macht. Während man ihn guckt, ist man vielleicht auch ein Stück weit erschlagen. Jetzt haben wir gar nicht über den einen Kill gesprochen, über den gefühlt alle reden, den Yoga-Kill.
Ja gut, der sticht ja
war
so hart
schon
raus.
War tricktechnisch schon wirklich eine Meisterleistung. Und ich würde auch sagen, dieser eine Kill hat mich mehr beeindruckt als jeder andere Kill in Terrifier 3.
Ja, weil er eine ziemlich originäre Idee hat, die man so noch nicht gesehen hat. Und einfach lustig ist, finde ich. Es ist auch anatomisch alles Quatsch, aber da ist einfach eine gute Idee, liegt ihm zugrunde. Und das haben sie schön umgesetzt und er sticht halt extrem raus. Man fragt sich dann, warum sind die anderen Kills nicht auch so oder warum ist der? Mhm. Aber gut, wie gesagt, so richtig konsequent ist das Ding nicht. Und an der Stelle gibt es halt einen so einen Peak. Ja.
Genau, man muss sich halt vorstellen, der Killer kommt zu einer Frau, die gerade Yoga macht, sie steht auf einer Yogamatte Und er, ich weiß gar nicht, ob ich die Reihenfolge richtig hinkriege, er rammt ihr so einen Haken in den Kopf und zieht ihr dann den Kopf durch ihren Körper hindurch. Sehr schwer zu beschreiben. Würde mich wundern, wenn dieser Kill noch nicht irgendwie groß im Netz zu finden wäre. Aber wie gesagt, hat mich jetzt wirklich so von allen Kills, die ich jetzt in brutalen Filmen dieses Jahr gesehen habe, mit am meisten schockiert.
Hat dich das schockiert? Ich fand es saulustig.
Ja, also schockiert. Ich saß da jetzt nicht im Sinne von mir wird flau im Bauch. Also das nee, nicht. Nee. So krass fand ich ihn nicht. Aber als ich ihn gesehen habe, war da wirklich so ein krass, was der jetzt macht. Es war aber auch zum Großteil einfach davon. Ja, es war zum Großteil auch ein Erstaunen, ob der Trickeffekte. Das muss ich auch sagen.
Ja.
Jo.
Also
so viel zu In a Violent Nature.
Ich finde den nur noch kurz zu dem Kill. Ich finde ihn allein anatomisch schon so unrealistisch, dass ich da das ist ja rein anatomisch Quatsch, was da passiert, und deswegen
war das
für mich tatsächlich auch da näher an Beetlejuice als an der Schacht. Mhm.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also ich habe ihn jetzt auch nicht so ernst genommen. Nee,
ich habe da vielleicht eine sehr persönliche Sichtweise. Ich habe auch gesehen, dass jetzt um den Film, um den es dann gleich geht, doch wieder verschiedene Meinungen aufbranden, die mich an die 80er Jahre erinnern. Und das möchte ich gar nicht werten. Aber ich weiß, es gibt Leute, die dann da sich doch irgendwie aufregen und das abartig finden. Okay. Und ich habe es gesehen, weil du mit Schröck drüber geredet hast und habe so ein paar Kommentare gelesen und dachte mir, oh.
Ja, habe ich auch. Und ich dachte lustigerweise, das wäre vorbei, so doof das klingt.
Anscheinend also, nicht, ne?
Das geht ja. Und dann können wir ja jetzt den sanften Übergang zu Terrifier 3 schaffen.
You survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. I want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you? You feel his breath.
Ich dachte, also das geht ja von der Diskussion her in die Richtung, haben Killerspiele früher die Leute kaputt gemacht? Es geht ja wieder so in die Richtung. Also nur zur Erklärung, Schröck und ich haben in Kino Plus über Terrifier 3 gesprochen, sind unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass der Film nicht so brutal ist wie Teil 2, sofern ich das beurteilen kann, weil ich den zweiten ja nur bis zur Hälfte gesehen habe. Und daraufhin gab es bisweilen böse Kommentare, weil das ja aussagen würde wie, also ich fasse es jetzt wirklich ganz rudimentär zusammen, wie verkommen wir bereits sind, dass wir da noch die Gewalt irgendwie kritisieren und wie krank das ist, sich sowas anzugucken und so weiter. Und ich muss gestehen, ich dachte auch im Anbetracht dessen, wie sich ja die FSK-Regelung über die Jahre und Jahrzehnte geändert hat, ich dachte, wir wären mit dieser Diskussion durch. Glaubst du, dass Terrifier 3 jetzt irgendwie doch noch mal so sehr eine Grenze überschritten hat, dass das jetzt quasi wieder dazu einlädt, darüber zu diskutieren, ob man sowas zeigen darf?
Es ist interessant, weil ja Terrifier 3, sagen wir mal, in seiner Darstellung über das Maß natürlich hinausgeht, was so die letzten Jahre im Mainstream Blockbuster-Kino gezeigt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber natürlich grundsätzlich dann so die Wurzeln hat, wenn man mal ganz zurückgeht, fing der Splatter-Film ja an mit Bloodfeast von Herschel Gordon Lewis. Und Herschel Gordon Lewis, der kam aus der Werbebranche und dachte sich damals, ja, aber Psycho von Hitchcock ist der eigentliche, sagt man immer, Grundstein des Splatter-Genres. Der zeigt ja gar nicht so richtig, wie das Messer in den Leib geht in der Dusche. Und das zeige ich jetzt, und hat dann irgendwie für $24.000 Bloodfeast gedreht und auch damals dann verliehen. Das ging ja mit X-Rated. X-Rated ist in den USA so, dann darfst du es nicht in großen Kinos zeigen. Es dürfen jedenfalls keine Kinder rein. Es lief in Autokinos, im Ausschluss, in Grindhouse-Kinos, sagt man auch. Bahnhofskinos liefen diese Filme, und er hat die praktisch selber verliehen und damit dann $4 Millionen eingespielt über die Jahrzehnte mit diesem Bloodfeast, der auch schon extreme Splatter-Szenen zeigte und als erster echter Gore-Film der Filmgeschichte gilt. Herschel Gordon Lewis galt dann auch immer als der Godfather of Gore und hat später auch noch so Filme gedreht wie so Gore Gore Girls, 2000 Maniacs. 2000 Maniacs hat so eine Humornote, die sich Terrifier zu eigen macht. Also sich ein bisschen dieses Verhöhnen an dem Leid der Opfer. Es ist natürlich so eine C-Filmschiene eigentlich. Ein Subgenre, Underground, billig gedreht, was immer auf Spektakel gesetzt hat. Und das hat über die Jahrzehnte immer funktioniert. Auch in Deutschland. Hexen bis aufs Blut gequält. Da gab es auch die Kotztüten an der Kasse. Und damals Herbert Fuchs war am Times Square mit einem riesen Aufsteller-Banner an so einem Hochhaus und machte Werbung für Mark of the Devil, so hieß der im Original. Und ja, Herbert Fuchs, Adrian Hoven, ein Heimatschauspieler, hat Regie gemacht, der aus, wie gesagt, aus braven Heimatfilmen stammt. Es gab immer schon dieses Bedürfnis, egal ob im deutschen Nachkriegskino und in der deutschen Nachkriegsgesellschaft oder amerikanischen Autokino, Kultur. Es gab immer schon dieses Bedürfnis am Spektakel, am Horror und am Skandal und an der Tabuverletzung. Dann später Snuff, wo dann ein alter Film von Roberta Findlay genommen wurde und ein Ende dran gehängt wurde, wo es hieß, hier wird eine Frau tatsächlich zerfleischt und das ist eine illegale Szene. Und das gab es auch im deutschen Kino und so weiter. Also diese Geschichte des Gore-Films und des Spektakels und das Spiel mit der totalen Tabuverletzung und den Kotztüten am Kinoeingang und Leute, die ohnmächtig werden, das ist uralt. Und deswegen ist Terrifier auch eher nicht unbedingt als cineastisches Kunstwerk zu verstehen, im Sinne von, das ist ein Film, sondern eher als ein Konzept, was sich diese Historie zu eigen macht und ganz klar darauf baut. Ich zeige euch hier Sachen, die habt ihr sonst nicht gesehen. Jetzt haben wir die Sache natürlich gesehen. Also ich finde das gewaltmäßig dann ebenso wie die Vorbilder von der Haltung her oder wie, ich meine, deutsches Splatter-Kino, denn Splatter-Kino nicht, Underground-Kino, der auch nicht, Videos. Olaf Ittenbach, Andreas Schnaas, Selfmade-Videos der 90er Jahre haben diese Sachen alle schon gezeigt. In aller Ausführlichkeit und stehen so einem Terrifier in nichts nach. Im Gegenteil, sind zum Teil noch wesentlich krasser. Wesentlich will ich nicht sagen. Aber auch Terrifier hat ja angefangen als Amateurfilm, als billiger. Und hat auch irgendwas um die $30,000 gekostet. Also ähnlich wie Blood Feast. Und ist seinen Weg gegangen mit schockierenden Bildern. Das hat er im zweiten, finde ich, etwas eingeordnet in eine bizarre Welt. Deswegen kam ich auch auf den Vergleich mit Beetlejuice. Und jetzt im dritten versucht er so inhaltlich noch ein paar Schippen draufzulegen, aber ist gleichzeitig auch doch wieder in seiner ganzen Drastik ein Stück zurückgegangen, finde ich. Oder wie siehst du, das hast du ja eben auch schon erwähnt.
Ja, das wäre jetzt meine Frage an dich, der Terrifier 2 komplett gesehen hat. Ich habe ja bei der berühmt-berüchtigten Bettszene ausgemacht, die ja gefühlt endlos ging und die ich genau deshalb nicht bis zum Ende durchgehalten habe. Jetzt kursiert ja im Internet vorwiegend diese Duschszene, weshalb ich davon ausgehe, das wird wahrscheinlich das Äquivalent zur Bettszene sein. Und wenn ich da diese beiden Szenen vergleiche, dann habe ich schon das Gefühl, also klar, diese Duschszene, in der Art der Clown mit einer Kettensäge ein Paar nach und nach zerteilt, die ist auch hart. Und man sieht da auch schon wieder Dinge sehr, sehr plastisch, die man im Mainstream-Horror normalerweise nicht sieht. Aber im Gegensatz zu Terrifier 2 habe ich das Gefühl, werden die Kills hier nicht so ausgeschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat nie diesen Moment, und den hatte ich in Terrifier 2, wann ist es denn jetzt endlich vorbei? Und er legt immer noch eine Schippe drauf und noch eine und noch eine. Und das, finde ich, hatte Terrifier 3 nicht. Der hat drastische Kills, aber die sind dann auch nach einer übersichtlichen Zeit vorbei. Und das bewegt sich ja dann eigentlich fast schon wieder zurück zum klassischen Slasher-Kino. Denn was die Terrifier-Filme, finde ich, ausgemacht hat, war eigentlich immer, dass sich Regisseur und Drehbuchautor Damien Leone, dass der das alles so auswalzt und dass der sich denkt, hey, warum soll ich denn bei einem Slasher-Film den eigentlichen Kills so wenig Zeit einräumen, wenn die Leute das doch deswegen gucken? Und ich habe das Gefühl, Terrifier 3 da hat er das nicht mehr so gemacht. Vielleicht auch ein Stück weit aufgrund seiner, aufgrund der Kritik, die ja durchaus auch an ihn herangetragen wurde, dass Terrifier 2 ja so gesehen viel zu lang war und gleichzeitig aber wenig erzählt hat und so. Und wenn, dass man sich ein bisschen mehr auf den Inhalt konzentrieren sollte und die Handlung in Terrifier 3 nur sehr zweckdienlich war. Ich habe schon das Gefühl, dass bei Terrifier 3, dass er versucht hat, ein bisschen mehr wirklich zu erzählen in kürzerer Zeit, was ja erstmal lohnenswert ist, weil er sich dann offenbar Kritik zu Herzen genommen hat. Aber gleichzeitig fühlt sich Terrifier 3 an, eigentlich von der Dramaturgie her wie ein Porno. Mhm. Ich glaube wirklich sehr stark, wenn der Film irgendwann fürs Heimkino erhältlich ist, dann wird das für viele ein Film sein, wo sie die Handlungsszenen skippen. Was auch ein bisschen daran liegt, wie der Film aufgebaut ist. Denn du hast ja Sienna als Überlebende des zweiten Teils, die ja so ein bisschen auch hier die Hauptrolle spielt. Nicht so ein bisschen, die hier auch die Hauptrolle spielt, neben natürlich Art. Aber es dauert ewig lange, bis Art und Sienna aufeinandertreffen. Das heißt, du hast einen komplett in zwei Ebenen quasi geteilten Film. Du hast einmal alles, was mit Art und seiner Freundin da Victoria zu tun hat. Und du hast alles, was Sienna beziehungsweise die Menschen, was mit denen zu tun hat. Und das kommt aber irgendwie nicht so richtig zusammen, sodass ich halt glaube, dass, wie gesagt, im Heimkino alle Szenen, die nichts mit Art zu tun haben, dass das sehr, sehr leicht fällt, die zu skippen.
Das, was du gerade so analysiert hast, erinnert mich total an Godzilla-Filme. Die Menschen und die Monsterwelt. Und man will immer nur die Monster sehen. Ja, bloß die Monsterszenen funktionieren nicht so ganz ohne die Menschenwelt, weil du brauchst das Gefälle natürlich immer. Du brauchst auch den Größenvergleich im japanischen Monsterkino jetzt von groß und klein. Und hier brauchst du vielleicht das Gefälle von Menschenwelt zu Arts bizarrer Splatterwelt. Ich fand am zweiten einfach stärker, dass der ganze Film eine bizarre Welt zeigt, auch die Menschenwelt dann eben in diesem 80er-Jahre-Neon-Teenie-Klischee verharrt ist, weil natürlich sind die Szenen recht amateurhaft inszeniert. Ich hatte auch das Gefühl, dass er an dem zweiten wirklich lange geplant hat. Dass diese Bettszene finde ich ja genial. Haltet mich für einen Perversen, regt euch auf, alles in Ordnung. Keine Sorge, ich bin kein Mörder, ich renne nicht nachts rum und schlachte Leute ab. Also, ich fand die einfach filmisch toll gemacht, weil ich musste da lachen. Und zwar nicht, weil ich so einen Spaß habe, weil Menschen umgebracht werden. Aber das sehe ich in der Szene nicht. Ich sehe da eine Abfolge, eine Choreografie an schwärzestem Humor und gut gemachten Effekten, aber eben Effekten, die ich ja durchschaue. Es ist also ein völlig künstliches Werk. Und ich fand das gut inszeniert. Ich fand das gut gedreht. In der filmischen Dramaturgie, Nahaufnahme, totalere, Randspringen, Humor, Gewalt, Extremität, Effekt, hatte ein schönes Gleichgewicht. Und ich finde, an diese Intensität dieser Schlafzimmerszene aus Teil 2 reicht leider keine Szene in Teil 3 heran. Wenn wir jetzt mal diese Duschszene nehmen, und da kommen wir wieder zu Hitchcock, und ich glaube, das ist eindeutig tatsächlich eine Hommage an Hitchcock, wie es viele Hommagen in diesem Film gibt, da denkt er sich so, pass auf, jetzt zeige ich euch mal, so ähnlich wie Herschel Gordon Lewis damals dachte, diese Szene zeigt nicht alles in Psycho. So denkt sich Damien Leone jetzt zeige ich euch mal ganz alles. Ich nehme kein Messer, ich nehme eine Kettensäge. Ist es dann dem Genre geschuldet, dass er vielleicht nicht in einem Studio so eine Dusche aufbauen konnte? Weil du siehst an den Einstellungen einfach immer nur so halbnahen. Also es ist immer so dieselbe Einstellungsgröße. Art mit der Kettensäge, Rüberschnitt das Pärchen. Es ist sehr getrennt voneinander. Und du hast das Gefühl, es ist auf einem engen Raum gedreht. Weswegen mich der Verdacht beschleicht, dass da möglicherweise aufgrund von nicht so viel Budget in einer echten Dusche gedreht wurde und man sich in eine Ecke quetscht und deswegen filmisch, kameratechnisch, dramaturgisch nicht so viel rausholen kann wie in dieser Schlafzimmerszene, wo sehr viel Platz drumherum ist. Deswegen ist es viel Schuss hin und her. Und nicht so intensiv und nicht ganz so lustig wie die Schlafzimmerszene. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Aber trotzdem auch immer noch ganz nett und immer noch sehr hart. Aber tatsächlich filmisch ein kleiner Schritt zurück, sag ich mal. Ja. Bin ich jetzt komplett also, geisteskrank? Antje, sag's mir, dann gestehe ich das ein. Aber ich sehe das halt wirklich in einem sehr künstlerisch eingezäunten Rahmen, das Ganze.
Ja, ich sehe ja auch wieder hier die Qualitäten der Effekte und so. Wie gesagt, es ist vielleicht nicht ganz fair, einen halben Film zu vergleichen mit einem ganzen Film. Aber ich finde, es sagt doch auch schon ein bisschen was aus, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe den dritten weitestgehend ohne Mühe durchgestanden und den zweiten nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch innerhalb der letzten, wie lange ist Terrifier 2 her? Zwei Jahre? Vielleicht bin ich innerhalb der letzten zwei Jahre ja wirklich so komplett abgestumpft, weil zumindest muss ich ja sagen, hat ja Smile 2 bei mir auch nicht mehr das ausgelöst wie Teil 1. Also ist so ganz witzig, weil Smile und Terrifier 2 kamen ja auch zur selben Zeit raus. Und jetzt Smile 2 und Terrifier 3 ja auch, das finde ich so lustig, weil ich halt damals Smile und Terrifier 2 so kurz hintereinander geguckt habe und ich war dann für ein paar Tage so komplett im, ich fand alles gruselig, musste nachts wieder das Licht anmachen und so weiter. Und das hatte ich hier halt nicht. Und ja, vielleicht sagt das auch ein bisschen was über die Filme aus. Vielleicht ist Smile 2 nicht mehr ganz so intensiv wie Smile 1. Vielleicht ist Terrifier 2 einfach doch deutlich brutaler gewesen als Terrifier 3. Ja, es,
also wenn du die, vielleicht ist es du so. Hast ja die Schlafzimmer-Szene gesehen oder größtenteils. Ich kann dir jetzt hier versichern, das übertrifft auch Terrifier 2 danach nicht. Also du kannst den Film gemütlich dann weitergucken. Weil damit hast du dann, das ist der Höhepunkt. Das ist auch interessant, dass Terrifier 2 das nach einem Drittel ja praktisch schon bietet und nicht am Ende. Aber das danach ist absolut dann nicht mehr so ein dickes Ding. Ich finde natürlich, klar, er macht jetzt auch diese Kiste auf mit Kinderkillen. Das ist dann im Off zum Glück. Ich bin da auch sehr sensibel bei dem Thema. Ich will das eigentlich gar nicht sehen. Aber auch Damien Leone kennt offensichtlich dieses Tabu, weil er inszeniert es wirklich so. Er will einfach das gefühlt abhaken. So nach dem Motto, ich bin der krasseste und härteste und selbst das haue ich jetzt raus. Aber ist in seiner Wirkung natürlich gar nicht so, wie man es jetzt meinen könnte. Es ist sehr verhuscht inszeniert, das Ganze. Mit den Kindern jetzt.
Ja.
Also.
Ja, das ist, da kann man dann ja jetzt die Frage stellen.
Terrifier Bucklist, ne? Bucketlist, sagt man, ne? Terrifier Bucketlist abhaken. Das hat er jetzt drin. Das hätte für mich nicht sein müssen. Ich finde es aber auch nicht ansatzweise so shocking, wie ich gedacht hätte. Ich finde, dass er dem David Howard Thornton eine Menge Grimassieren durchgehen lässt, was die Figur auch so ein bisschen verharmlost. Also der war gruseliger und schrecklicher in Teil 1 und 2. Und hier ist es so ähnlich, wie sie es mit Freddy gemacht haben in Teil 3 und 4. Da wird ganz schön frei laufen gelassen. Und bei Freddy fand ich das auch irgendwie, ich war ja Fan von Teil 3 und 4, Nightmare on Elm Street. Hier finde ich, ist es der Figur wirklich abträglich, weil dieser total pantomimische Schrecken, den er ausgestrahlt hat im zweiten und im ersten, der geht ein bisschen verloren. Und das, diese Fansblätter-Elemente rücken tatsächlich im dritten bei aller Krudität, sagt man das, weiß ich nicht, so ein bisschen nach vorne. Oder fandst du nicht, dass er viel rumklamottet?
Ja, könnte auch daran liegen, dass er nicht mehr so nicht mehr so gruselig ist, vielleicht daran, dass er ja zum Teil auch im Weihnachtsmannkostüm rumläuft, wo ich mich halt so ein bisschen frage, warum? Weil das nimmt ihm ja eigentlich das Ikonische, weil eigentlich ist Art der Clown ja eben gerade für sein Aussehen und für seine Maskerade bekannt. Und das wird ihm, finde ich, dadurch genommen, dass er ja als Art dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Maske aufsetzt und so ein bisschen in der Identität des Weihnachtsmanns unterwegs ist. Also das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, das wäre nicht nötig gewesen.
Ja, stimmt. Ja, hast du wohl recht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich fand die Figur Art the Clown im zweiten auch besser inszeniert, dass er dann da plötzlich stand im Gegenlicht und mit seiner fiesen Tasche, mit all dem Werkzeug drin, das wirkte deutlich bedrohlicher so, ne? Also ich mag den dritten schon so als das, was er sein soll, ne? Also filmisch finde ich auch, klar, man hat früher in den 80ern schon gesagt, Gewaltporno. Diese Splatterfilme sind Gewaltpornos, wie du es ja eben auch meintest. Und das fällt einem hier tatsächlich auch wieder ein. Füllszenen, die zum Teil ein bisschen zu lang sind und man selber denkt so, wann kommt wieder Art, wann haut er wieder einen in Stücke, ne? Also, was ich auch mit diesem Intro eben sagen wollte, als C-Film-Hommage an Herschel Gordon Lewis und so weiter, ist das alles charmant und finde ich auch toll und sympathisch. Aber er steht im zweiten hinterher, sagt man das? Er steht im zweiten nach und kann das irgendwie nicht so richtig toppen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Damien Leone doch dann am Ende so ein bisschen, ich weiß nicht so, ob sich das totale Regie-Genie dahinter versteckt, was ist ja eine Steigerung von 1 zu 2, aber ich finde jetzt auf allen Ebenen, das ist keine Steigerung von 2 zu 3. Und damit meine ich jetzt nicht den Gore, sondern das filmische Verständnis für den Gegenstand, den er bebildert. Jetzt bleibt noch die Frage, warum strömen die Leute ins Kino, um sich derart hartes Zeug anzugucken? Ist es einfach dieselbe Masche wie damals 1962 bei Bloodfeast oder wie bei Bloodsucking Freaks? Ist es einfach, die Welt ist härter geworden? Das heißt, wir brauchen, das hast du nämlich mal, das waren deine Worte, ich habe das tatsächlich oft zitiert, weil ich es wirklich gut eingefangen fand, wir brauchen so eine Placebo-Gewalt, weil uns die echten Bilder in den Nachrichten und überall total überfordern und wir das ja nicht sehen wollen. Wir wollen ja das, was Terrifier bietet, in echt nicht sehen. Ne? Also da gibt es bestimmt auch ein paar versprenkelte Gesellen, die wir nicht kennenlernen wollen, wo das anders ist. Aber im Allgemeinen die breite Masse vermeidet es ja, zu schlimmes Zeug im Internet zu gucken. Wir wollen nichts vom 7. Oktober sehen und so weiter. Das, ne? Wir gucken uns aber Terrifier an, weil ich glaube, wir haben den Spaß daran, dass da, sag ich mal, Schaufensterpuppen zerteilt werden. Oder wie willst du das sehen?
Ja, und du hast es ja am Anfang auch wirklich gut gesagt. Sowas wie in Terrifier sieht man ja sonst nicht mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Terrifier-Filme auf so einem sehr schmalen Grad zwischen abgrundtief böser Gewalt. Und bei mir war ja immer das Problem, ich bin ja nie über den Punkt hinweggekommen, wo ich es lustig fand. Und das war ja, glaube ich, mein Problem. Und bei vielen Leuten, die kommen ja über die Schwelle rüber, wo sie es irgendwann amüsant finden. Das ist ja auch der Großteil der Leute, die halt Fans von den Filmen sind. Und ich glaube, dass das eine ganz angenehme Art ist, vielleicht Gewalt zu konsumieren. Also wenn ich da zum Beispiel einen The Sadness nebenstelle, der auch ultra brutal ist, aber der hat ja kaum Zuschauer gehabt, wahrscheinlich, weil er in seiner ganzen Art und Weise so nihilistisch ist und so abgrundtief böse und so pessimistisch.
Ja.
Und Terrifier 2 und 3, wie gesagt, bei mir haben sie die Schwelle nie überschritten, aber allein durch dieses ganze, allein durch Art der Clown und durch, der ist ja auch in deutlich grellere Farben gezeichnet und ist ja noch wesentlich ausufernder in seiner Gewalt als The Sadness. Die The Sadness-Gewalt, die ist ja wirklich grounding, also die kann es so ja wirklich geben, so. Und Terrifier, seien wir ganz ehrlich, das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Und vielleicht ist es dann gerade aus diesem Grund so, dass man sagt, diese Art Gewalt kann man sich geben. Und zweiter, aber wesentlich kürzer zusammenzufassender Punkt, es ist bestimmt für viele auch eine Mutprobe.
Deswegen, das sag ich, dieses Kotztüten, du wirst ohnmächtig, dieses ganze Marktgeschrei, das spielt da ganz stark mit rein. Das ist ganz altes alter Trick, um Leute ins Kino zu locken. Das ist eigentlich Kirmes. Also Terrifier ist weniger durchdachter Horrorfilm als vielmehr Achterbahnfahrt, für die man Eintritt bezahlt. Ja? Oder irgendwelche Wackelsitze. Das ist viel näher an so einem Funride aus dem Freizeitpark als jetzt an irgendwelche Filmklassiker. Also mit Citizen Kane hat das nichts zu tun. Das ist wirklich eher, ja, das ist Mutprobe, Spaß, Emotionskino und deswegen funktioniert das auch, wenn die Spielszenen zwischendurch sich auf so Amateurfilmniveau bewegen. Ich weiß nicht, wie oft sich das jetzt noch amortisiert, wenn er jetzt mit dem nächsten Film wirklich in so ein komisches Schattenreich oder Fantasy-Welt eintauchen will, dann wollen wir mal gucken, weil in dem Moment, wo Damien Leone von dem harten Gore abweicht, bin ich nicht so sicher, was er da imstande ist zu inszenieren. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ich hätte mir lieber nochmal so einen Art Clown gewünscht, der den Humor von Teil 2 und den Schrecken von Teil 1 mitbringt. Das wäre dann wirklich krass geworden. So ist es unfassbar splatterig, versteht uns nicht falsch. Ihr müsst da schon Bock drauf haben. Also, wenn ihr Splatter dann doch nicht unbedingt in der absoluten Bandbreite sehen wollt, dann lasst das einfach bleiben. Man muss kein Art zu klauen über sich ergehen lassen. Also.
Genau, das wäre auch meine Zusammenfassung. Also, wer meint, dem gewachsen zu sein, völlig fein. Ich glaube, Leute, die halt auf diesen Fun-Splatter stehen, die kommen richtig auf ihre Kosten. Mhm. Ob man sich das Ganze jetzt als Mutprobe geben soll, weil ich würde fast behaupten, Leute, die uns hören, die sind über Mutprobenalter mit Horrorfilmen sowieso weit hinaus. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man es wirklich als Mutprobe handhabt und dann ist man, keine Ahnung, gerade 18 geworden, hat sowas noch nie gesehen, dass man wirklich schreiend aus dem Kino rausrennt. Und wäre halt schade, wenn dadurch dann der Spaß am Horrorkino direkt komplett verloren geht. Deshalb, ich glaube schon, dass Terrifier 3 nach wie vor ein Film ist, wo man schon wissen sollte, was man sich da anguckt. Mhm. Und das nicht so macht, wie man es in den USA gemacht hat, dass man den Film halt tatsächlich quasi als Überraschung bei einem Test-Screening rausgeholt hat und die Leute wussten eben nicht, was sie erwartet. Und das ist dann, da kommen dann eben die Nachrichten von kotzenden Leuten zustande, gut, was unter diesen Umständen dann auch irgendwie verstehen kann.
Das ist aber auch fast, das ist schon dreist, ja. Also dann,
finde ich auch.
Weil ich finde, ein Horrorpublikum damit zu konfrontieren, ist lustig. Und wenn denn da einer in Ohnmacht fällt, dann ist es auch eine Meldung wert. Aber wenn du natürlich normales Publikum damit konfrontierst, ach du Scheiße, das ist natürlich so ein bisschen zweifelhaft, ja.
Ja. Aber jetzt wisst ihr da draußen ja, was euch mit Terrifier 3 erwartet, genauso wie mit den anderen Filmen, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, wir können sagen, dass es selten so eine Bandbreite an Horror gab, wie wir es heute besprochen haben. Also für die Leute, die es nur so ein bisschen gruselig mögen und eher so auf Fun aus sind, die gehen bitte noch schnell in Beetlejuice 2. Wer es richtig hart mag, geht in Terrifier 3. Wer hart, aber mit Anspruch mag, der geht in A Violent Nature. Und wer dann doch eher dem Mainstream-Horror verfallen ist, der darf sich gerne Smile 2 geben. Und am besten lässt man der Schacht 2 einfach komplett weg.
Perfekt zusammengepasst, fast.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für diese Folge, die wir, glaube ich, gut gemanagt haben hier. Ja. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste, denn das wird dann die letzte Folge in diesem Jahr. Und dann müssen wir ja noch so ein bisschen über unsere Tops und Flops sprechen. Aber vielleicht machen wir das auch erst im neuen Jahr. Mal gucken, was uns so erwartet. Und genau, dann hören wir uns im nächsten Monat wieder, am 1. November, wie immer. Gewöhnt euch nicht daran, dass wir schon am 30. Oktober erscheinen. Mhm. Und dann vielen Dank da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.